Einsicht ist der Anfang der Veränderung. Wir sehnen uns erst nach Gesundheit, wenn wir krank sind. Und häufig bemerken wir erst, wie schlecht es uns ging, wenn wir wieder wohlauf sind. Hättest du mich vor meiner psychedelischen Transformationsarbeit gefragt, wie es mir geht, hätte ich dir sicherlich geantwortet: Gut, mir geht's wirklich nicht schlecht, kann mich nicht beklagen. Und das stimmte auch nach meiner Wahrnehmung. Doch ein in Gefangenschaft aufgewachsener Vogel denkt wahrscheinlich auch, dass es ihm gut geht. Die Flügel sind ja durchaus brauchbar, um von einer Ecke des Käfigs zur anderen zu fliegen. Diese Wahrnehmungsanpassung ist eine raffinierte Funktion der Evolution, in der das Überleben des Anpassungsfähigsten gilt. Der Mensch bildet dabei natürlich die Spitze. Egal ob in der glühenden Hitze der Sahara oder in der eisigen Tundra Sibiriens, er ist eine Spezies mit so großer Anpassungsfähigkeit, dass er sich fast an alles gewöhnen kann. In meinem Fall weniger an extreme Wetterbedingungen als an ein hoffnungslos von mir selbst entfremdetes Leben. Wie die meisten Menschen hatte ich eine recht aufregungsarme und bodenständige Kindheit. In der schwäbischen Provinz zogen meine Eltern mich, meine Schwester und unsere drei Hunde auf. Wir verbrachten viel Zeit in der Natur und im Kreis der Familie. Also alles nicht wirklich außergewöhnlich. Etwas schüchtern war ich vielleicht. Dennoch hatte ich viele Freunde in der Nachbarschaft, gute Noten in der Grundschule und eine Menge Begeisterung für Pokémon-Karten und Videospiele. In der vierten Klasse kam meine zweite Schwester zur Welt und wurde mit viel Freude und Liebe empfangen. Das bedeutete zwar etwas weniger Aufmerksamkeit für mich, aber einordnen konnte ich die damit einhergehenden Gefühle damals noch nicht. Mehr Liebe für andere, weniger für mich. Die damit verbundenen Ängste, wie auch die Trauer, hatten erstmal keinen Platz. Bisher hatte mir auch niemand wirklich beigebracht, wie ich damit umgehen konnte. Emotionsregulation war weder zu Hause noch in der Schule ein Thema. Und so hatte ich auch keine Referenzwerte für echtes Wohlbefinden. Also musste das alles wohl normal sein. Einfach herunterschlucken, der Anpassungsfähigkeit sei Dank. Pünktlich zum Wechsel aufs Gymnasium kam dann noch ein Umzug in ein anderes Dorf hinzu. Plötzlich stand ich allein da, ohne Freundeskreis, weder in der Nachbarschaft noch auf der Schule. Mühsam suchte ich Anschluss in meiner neuen Klasse und war dabei eher mäßig erfolgreich. Stattdessen gab es die ersten gegen mich gerichteten Hänseleien und oft verbrachte ich die große Pause allein. Immerhin fand ich irgendwann zwei Freunde, die ähnlich schlecht bei den anderen ankamen. Dennoch ging ich nie gerne zur Schule und meine Noten sanken rapide in Richtung versetzungsgefährdet. Wie es mir zu dieser Zeit wirklich ging? Offensichtlich nicht gut. Doch ich war meist nicht bereit dafür, das zu fühlen. Nur einmal weinte ich zu Hause, weil ich von einem Mitschüler bedroht worden war. Das erzählte mir übrigens meine Mutter vor kurzem. Ich selbst hatte diese Erinnerung verdrängt. Und so suchte ich emotionale Sicherheit, lieber in adrenalinfördernden Videospielen, denn dort war alles kontrollierbar. Dort war ich jemand und fühlte mich auf irgendeine Weise mit all meinen Online-Bekanntschaften verbunden. Auf meine Eltern zu zählen traute ich mich nicht mehr, denn die waren mit sich selbst und meiner Schwester beschäftigt. Da half es auch nicht, eines Abends von ihnen ins Wohnzimmer gebeten zu werden, da sie mir etwas Wichtiges sagen wollten. Sehr gut erinnere ich mich an diesen Schlüsselmoment meiner frühen Jugend. Wie ich, während meine Eltern sprachen, eine Decke über mich warf, die meine Reaktion verbergen sollte, und innerlich erstarrte, als mir offenbart wurde, dass mein Vater in Wahrheit mein Stiefvater ist. Ein Geheimnis, vor dem außer mir scheinbar alle aus der Familie wussten. Die Trauer über diesen riesigen Vertrauensverlust, die hinter meiner Erstarrung lag, wurde dabei tief in mein Unterbewusstsein gedrängt. Und mit ihr eine gehörige Portion Lebensfreude, Zuversicht und Glück. Dort sollten sie die nächsten 20 Jahre ruhen, beschützt von einer monströsen Angst, die erst durch die ein oder andere Bewusstseinserweiterung an die Oberfläche treten würde. Doch bis dahin sollte sie mich vor dem schützen, was mein 12-jähriges Ich als unerträglich bewertete. Das Risiko, mich so zu zeigen, wie ich wirklich war, mit all dem schönen und schaurigen emotionalen Gewitter. Und ohne dass jemand etwas falsch gemacht hätte oder schuld war, nahm das Dilemma des heimatlosen, entfremdeten Kindes seinen Lauf. Heute würde ich das dieser frühen Jugendzeit folgende Erwachsenwerden in meinem Elternhaus als Krieg bezeichnen. Die tragische Geschichte eines Jungen, der die Liebe nicht mehr sah und sie deshalb auch allen anderen entziehen wollte. Wut und Hass bestimmten meine familiären Beziehungen, während ich einfach nur für mich sein und in Ruhe Videospiele spielen wollte. Ich schottete mich in meinem Zimmer ab, innerlich zerrissen und doch mit einem starken Willen, das zu tun, was ich wollte. Die dadurch entstehenden Konflikte vernarbten sich immer tiefer in die Beziehungen zu meinen Eltern, Schwestern und auch Großeltern, Tanten und Cousinen. Heute gibt es kaum Bilder von mir aus dieser Zeit. Auf den wenigen, die es gibt, sehe ich einen traurigen Jascha, der sich hinter einem starren, bösen Blick versteckt. Der nächste Abstieg folgte schon bald in Form eines Schulwechsels vom Gymnasium auf die Realschule. Immerhin kannte ich dort einige Mitschüler aus der Grundschulzeit. 2 Jahre später die nächste Hiobsbotschaft. Ich musste ein Schuljahr wiederholen und kam in eine neue Klasse. Noch mehr Ängste, die ich in mich reinfraß. Zu Hause machte ich auf cool, damit niemand außer mir erfuhr, was in mir vorging. Doch ich selbst wusste es eigentlich auch nicht wirklich. Am ersten Tag des neuen Schuljahrs wurde ich von einem Klassenkameraden gehänselt. Kinder können echte Teufel sein und auch werden, denn ein Jahr später hänselte ich eine Mitschülerin und wurde für eine Woche von der Schule verwiesen. Wo sollte das nur enden? Mit Mühe und Not schaffte ich den Abschluss, weil meine Eltern meinen Klassenlehrer in einem stundenlangen Notgespräch gerade so davon überzeugen konnten. Dann folgte der erste positive Wendepunkt in meinem Leben. Eine einzige Bewerbung verschaffte mir den unverhofften Einstieg in die Berufswelt und ich wurde zum IT-Systemkaufmann ausgebildet. In den kommenden Jahren wurde ich ein akzeptierter Teil der Gesellschaft, zumindest oberflächlich. Ich lernte, wie ich mich geben musste, um von meinem Umfeld gemocht zu werden und was ich zu sagen und tun hatte, um beruflichen Erfolg zu haben. Sogar eine einjährige Das-ist-die-Liebe-meines-Lebens-Beziehung blühte kurzzeitig auf und mit ihr erstmals die sanfte Seite meiner Gefühlswelt. Videospiele wurden uninteressanter, während ich beim Kraftsport meine männliche Seite entdeckte und dass ich jemand sein konnte, wenn ich nur hart dafür arbeitete. Zudem sah ich dadurch auch stärker aus. Alles für die Anerkennung von außen. Das Loch aus meiner Jugend musste schließlich irgendwie gestopft werden. Vorzugsweise mit Alkohol, Partys, Sport und Frauen. Zum ersten Mal fühlte ich mich frei, selbstbestimmt und irgendwie auch glücklich. Mit meinem verdienten Geld konnte ich eigene Entscheidungen treffen und den vermeintlich bösen Fängen meiner Eltern entfliehen. Und dabei gab es nur den Blick nach vorn. Zurückschauen, nein danke, war ja jetzt nicht mehr wichtig. Die Spannungen zu Hause lockerten sich sogar und wir duldeten uns wieder oberflächlich als Mitbewohner. Die unterdrückte Wut und Trauer schwelte darunter. So viel familiärer Schmerz, der zugunsten falscher Harmonie gemeinsam totgeschwiegen wurde. Mit 24 zog ich aus. In die WG, in der zweite wichtige Wendepunkt meines Lebens passieren sollte. Paradigmenwechselnde psychedelische Trips ließen mein Selbstbild in diesen Jahren in Trümmern zurück und ich begann, die Einzelteile neu zusammenzusetzen. Ich erkannte die pessimistische Brille, durch die ich die Welt sah, und tauschte sie gegen eine optimistische aus. Aus einem traurigen Jungen, der sich als sportlicher, cooler junger Mann tarnte, wurde ein offener und lebensfroher Mensch. Einer, dessen Konfrontationen mit sich selbst es unmöglich machten, weiter tiefe Emotionen zu verdrängen, so dass er nicht umhin kam, als anders zu denken und zu fühlen. Ich entdeckte alte Freundschaften neu und zeigte ehrliches Interesse an ihnen, ohne im Gegenzug viel zu erwarten. Immer öfter bemerkte ich, wie sich ein Lächeln auf mein sonst so starres Gesicht legte, und zum ersten Mal fühlte ich mich angekommen. Nicht an einem Ziel oder an einem Ort, sondern im Leben, hier und jetzt und als Teil von etwas Größerem. Der Menschheit, unserer Spezies, der Erde, des Universums. Anzuerkennen, dass wir alle im selben Boot sitzen, verwandelte Abneigung, Missgunst und Neid gegenüber anderen in überflüssige Gefühle, die vor allem mir selbst schadeten. Ich gewährte einer neuen, offenherzigen Gefühlspalette Einlass und die Schwarz-Weiß-Dualität, mit der ich bisher meine Realität bewertet hatte, offenbarte ihre Grautöne. Menschen mit Mitgefühl, Verständnis und Offenheit zu begegnen, tat nicht nur meinem Umfeld gut, sondern auch mir selbst. Eine Win-Win-Situation, zumindest solange ich nicht erwähnte, dass dieser Sinneswandel durch Drogen gezündet worden war. Denn dann müsste er ja ein Fake sein, eine Illusion. Schließlich sind Drogenwahrheiten nur Realitätsflucht. Und doch führten sie bei mir zu realen Lebensveränderungen. So ließ ich die Trauer über die Entfremdung von meiner Mutter erstmalig zu und erkannte, dass ich darüber jammern konnte, solange ich wollte. Ich musste die Verantwortung für meinen Teil unserer Beziehung übernehmen, sonst würde sich diese nie verändern. Also nahm ich all meinen Mut zusammen und teilte ihr meine Trauer über die Distanz zwischen uns mit. Ein Gespräch, das mit Tränen endete und den Startschuss einer neuen Mutter-Kind-Beziehung bildete, die wohl prägendste Beziehung eines jeden Menschen. Auch näherte ich mich wieder an meinen Vater an, den ich seit meiner Jugend als Stiefvater beschimpft hatte, und nannte ihn jetzt wieder Papa. Ich fasste immer mehr Mut, wirklich das zu tun, was ich wirklich wollte. So verließ ich nach einem dreijährigen Wirtschaftsinformatikstudium meine Heimat und zog nach Hamburg, um dort in einem großen Unternehmen als Produktmanager zu arbeiten. Eine Stadt, in der ich noch nie zuvor gewesen war, niemanden kannte und keine Wohnung in Aussicht hatte. Und doch fühlte es sich genau richtig an, aufregend, neu. Da war plötzlich dieses Vertrauen in mir, dass alles gut wird, egal was passiert. Wo ich früher verbissen versucht hatte, alles zu kontrollieren, um bloß nicht mit etwas Unangenehmem konfrontiert zu werden, stand jetzt die psychedelische Hingabe als Metapher für meine Art, das Leben zu leben. Lasse ich die Kontrolle los und mich durch die Aufs und Abs dieser Existenz tragen, so erfahre ich echtes Glück und echte Freiheit. Und so führte mich eine Reihe von Zufällen zu meinen nächsten lebensverändernden Begegnungen. Hätte ich an diesem einen Abend nicht unter dem Einfluss des Psychedelikums 2CB gestanden, so weiß ich nicht, ob ich derart vertrauensvoll den Kontakt zu Philipp aufgenommen hätte, der zuerst wenig Lust hatte, mit mir zu sprechen. Beide kamen wir aus der schwäbischen Provinz, besuchten dieselben Festivals und hatten genug von oberflächlichen Bekanntschaften. Schnell entwickelte sich eine Freundschaft und wir besuchten gemeinsam psychedelische Partys. An einem Abend brachte er Freunde mit und ich lernte Isabel kennen, die ich irgendwie anziehend fand. Wir hatten so viele Gemeinsamkeiten, dass es fast schon unheimlich war und mein innerer Wächter schlug Alarm. Denn meine Erfahrungen mit Frauen hatten mir gezeigt, dass ich in einer Partnerschaft nicht ganz ich selbst sein durfte, vor allem was meine Neugier für veränderte Bewusstseinszustände betraf. Um Klarheit zu gewinnen, blickte ich wenige Wochen nach dem Kennenlernen unter dem Einfluss von LSD tief in mich hinein. Durchbruch zur Liebe. Verträumt beobachte ich die Zimmerdecke und sehe, wie sich in ihrer Perforation Muster und Formen bilden. Das überrascht mich nicht. Das Unnormale wird normal. Ohne Vorwarnung rücken die Gespräche meiner beiden neben mir auf dem Sofa liegenden Freunde in den Hintergrund und ich drifte mehr und mehr in meine innere Welt ab. Gedanken werden zu Objekten und Gefühle zu rauschenden Wellen. Eine Klarheit breitet sich aus, die alteingesessene Strukturen destabilisiert und Risse in ihnen erzeugt. Aus einer dieser Bruchstellen erscheint eine Erinnerung. Auf WhatsApp wartet noch eine Sprachnachricht von Isabel. Mein Handy auf LSD zu bedienen, war sonst geradezu unmöglich, doch diesmal habe ich keine Schwierigkeiten damit. Prompt erschallt ihre Stimme an meinem Ohr und nichts anderes ist mehr wichtig. Der Inhalt? Irrelevant. Das dabei aufsteigende Gefühl? Unausweichlich. Etwas zieht sich in mir zusammen, wird immer enger, drückender, unangenehmer. Der einzige Weg heraus? Mich ablenken, betäuben oder weglaufen. Nein, da ist noch ein weiterer Weg, der direkt in das Gefühl hineinzuführen scheint. Die Wirkung des LSD gibt mir den Weg nicht vor, doch sie ermächtigt mich dazu, ihn frei zu wählen. Ich betrete den Pfad des unangenehmen Gefühls und die Spannung steigt ins Unermessliche. Gerade als der letzte klammernde Gedanke von mir abfällt, platzt ein Knoten in mir und mein Herz bricht auf. Gleißend helle, warme und vertrauensvolle Liebe, die seit Monaten oder gar Jahren unter einer Schicht aus Angst und Vorsicht verborgen war, durchströmt meinen Körper. Ich werde erfüllt von Gefühlen des puren Glücks und der Zuversicht. Etwas in mir macht Klick und mir wird voller Vertrauen bewusst, das ist die Frau, der ich mich so öffnen möchte, wie ich wirklich bin. Hätte ich meine Liebe zu Isabel auch ohne diese psychedelische Erfahrung irgendwann zugelassen? Wahrscheinlich. Womöglich etwas später, nur hoffentlich nicht zu spät. Heute sind Isabel und ich verliebt, verheiratet, beste Freunde und Geschäftspartner. Eine Vielzahl gemeinsamer psychedelischer Erfahrungen dienten in unserer Kennenlernphase als eine große Abkürzung. So mental und emotional nackt, wie Psychedelika uns machten, ging es kaum anders, als sich innerhalb weniger Monate auf fast schon spiritueller Tiefe zu verbinden. Und durch unsere gemeinsame Nähe fühlte ich mich mir selbst auch immer näher. Denn diese Erfahrungen brachten für mich zwei Dinge zusammen, die sich vor langer Zeit getrennt hatten. Das Leben und ich selbst. Unvermeidbar veränderte sich mein Lebensgefühl von Tag zu Tag und ich begann, das Existieren selbst immer intensiver zu spüren. Mit der neuen Nähe wurde die bisherige Entfremdung immer offensichtlicher. Ich hatte so viel Angst davor, ich selbst zu sein, mich zu zeigen und glücklich zu sein. Mir wurde immer bewusster, wie ich mich deshalb jahrelang unter einer querulantischen Maske versteckt hatte, Anerkennung durch Aussehen und Erfolg gesucht hatte und die Kontrolle durch Stärke und Verstand bewahren wollte. Doch eine Ebene tiefer war dieser kleine verletzte Junge, der eigentlich nur gesehen und geliebt werden wollte. Und mit ihm begraben waren nicht nur Schmerz und Leid, sondern auch kindliche Neugier, Lebenslust, Freiheit, Liebe und das Geschenk der Menschlichkeit. Nur leider kommt all das mit einem fingerschnippenden Trip auch nicht wieder, zumindest nicht dauerhaft. Heute weiß ich, dass es vor allem eins war. Arbeit an mir selbst. Sorry, die Wunderpille ist ausverkauft. Die Lektionen der Psychedelika. Die Verbindung zu meiner Familie verbesserte sich nicht, weil ich bei psychedelischen Erfahrungen den Schmerz über unsere Entfremdung spürte, sondern weil ich immer wieder Schritte auf sie zumachte, mich öffnete und schwierige Erinnerungen auf den Tisch brachte. Das Verändern selbst übernahm Psychedelika nicht für mich. Sie waren eher der Treibstoff und die Motivation, indem sie mir immer wieder den Hintern versohlten, um mir unmissverständlich zu zeigen, in was für eine verkorkste Persönlichkeitsstruktur ich mich mein Leben lang hineinmanövriert hatte. Doch es gab auch eine andere, psychedelische Qualität, die mein Leben bereicherte. Durchlässigere Bewusstseinsfilter bringen nicht nur unterdrückten Schmerz, sondern auch die immer schon dagewesene Schönheit des Augenblicks hervor. Und wenn Vergangenheit und Zukunft verschwinden, bleibt das übrig, was wirklich gerade da ist. So durfte ich wieder und wieder das Privileg erfahren, die Realität für ein paar Stunden omnipräsent, direkt und unmittelbar zu erleben. Wie ein Baby, das so ziemlich alles, was ihm vorgehalten wird, staunend begutachtet, nahm ich die Welt wieder so wahr, als ob ich sie das erste Mal sähe. In diesen Momenten absoluter Gegenwärtigkeit fand ich alles, was ich brauchte, um nichts mehr brauchen zu müssen. Es sind die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen, egal ob in der U-Bahn, Wohnzimmer oder Büro. Und doch sah ich sie im Alltag häufig nicht. Ich war zwar da, aber nicht wirklich anwesend. Ich war der Zug des Lebens, der sich ächzend über vorgefertigte Schienen quälte, voll darauf fokussiert, sie ja nicht zu verlassen. Blind dem blühenden Leben gegenüber, das sich überall um mich herum in die Unendlichkeit rankte. Ich erinnere mich an viele psychedelische Momente, in denen ich diese ursprüngliche Schönheit abseits meiner inneren Schienen erblicken durfte. Es waren Augenblicke, in denen die Zeit stehen blieb und sich mir eine Sicht auf die Welt eröffnete, die sich gleichzeitig vertraut und doch wie soeben erst erschaffen anfühlte. Diese unvergesslichen Momente prägten meine Einstellung zum Leben grundlegend. jenseits allen verstandesmäßigen Begreifens, verkörperte ich immer tiefer, dass ich nicht so wichtig bin, wie ich zugegebenermaßen zu sein glaubte. Und auch, dass meine rigiden Denkmuster mich zwar fühlen ließen, die Kontrolle zu haben, mich damit aber auch dieser unterwarfen. Psychedelika zeigten mir, dass das Leben so viel lebenswerter wurde, wenn es sich unkontrolliert anfühlte. Denn so gab es wieder Raum für authentische Lebendigkeit. Und das mag jetzt alles etwas abstrakt klingen, doch hoffentlich auch irgendwie sinnvoll. Für mich war eine weitere psychedelische Lektion ganz besonders wichtig. Mir zu erlauben, die Bereitschaft zu haben, meine Perspektive auf mich und das Leben immer wieder grundlegend zu verändern. Ohne absehbares Ende, ohne dass ich irgendwann fertig werde, endlich angekommen oder befreit bin. Denn dann ist da dieses pure Vertrauen ins Leben, das wir alle in uns haben. Der eine findet es durch Meditation, die andere durch lange Spaziergänge. Und wieder andere werden von ein paar psychoaktiven Hilfsmitteln dabei unterstützt, es zu finden. Das ist weder böse, faul oder realitätsfremd, sondern einfach nur eine weitere Möglichkeit, sich selbst zu erforschen. Ganz ehrlich, Worte sind ein sehr begrenztes Werkzeug, um meine psychedelische Veränderung wirklich fassbar zu machen. Ich wünschte, ich könnte dich auf der gleichen Ebene berühren, auf der diese Erfahrungen mich berührten. Ich wünschte, wir würden als Gesellschaft all unsere Vorurteile und Annahmen zu psychedelischen Substanzen einmal loslassen, damit wir sie ehrlich und menschlich als das sehen, was sie sein können. Mit all ihren Risiken und Gefahren für Mensch und Gesellschaft und auf der anderen Seite mit all dem riesigen Potenzial, uns hinter unseren inneren Vorhang blicken zu lassen, sodass wir sehen können, dass hier und jetzt in uns bereits alles vorhanden ist, von dem wir glaubten, es irgendwo draußen suchen zu müssen.